Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel.
Und Prösterchen zur 11. Ausgabe von Holy Dog, die Family Edition.
Family Edition.
Ja, finde ich ganz cool. Ja, weil viele denken, Hiwi, ihr habt erst 11 Folgen, aber Holy Dog gibt es ja schon 30 Folgen, 40 Folgen oder so. Aber wir machen seit diesem Jahr zum ersten Mal die Family Edition.
Family Edition und es macht mir sehr viel Spaß,
muss ich sagen. Ja, mit meinem Göttergatten, Ehemann.
Ich habe mir sogar beigebracht, Podcast zu schneiden. Jetzt hast du mir gezeigt, wie man das mit dem Ton hier einstellt. Schon richtig professional.
Das habe ich immer verschwiegen, dir zu zeigen, weil du musst ja nicht alle Geheimnisse kennen der Podcast-Technik.
Ja, ja, du bist eh so eine Geheimniscreme. Ich merke das schon.
Wir sind in Köln. Wir sitzen Köln. Richtig schön am Eigelstein hier.
Ich weiß ja nicht, ob die Leute Eigelstein können, aber können?
Ja.
Ach, können. Das Eigelstein. Fängt ja schon wieder richtig gut bei mir an.
Also Eigelstein muss man eigentlich können. Das ist so ein bisschen die Bronx.
Hast du es jetzt extra gesagt oder nicht?
Nee, habe ich extra gesagt.
Ach so, okay.
Mhm. Das ist ein bisschen wie die Bronx, ne?
Bronze, ja, ist ein bisschen wie die Bronx, aber irgendwie auch nett. Also sie haben es so ein bisschen aufgeräumt. Man muss sich das so vorstellen, wir haben hier, es ist ja gerade Promi Big Brother und Jochen ist dann letzten Jahre immer 3 Wochen hier in Köln.
So mit Vorbereitungszeit sind es fast immer noch eine Woche drauf, kann man eigentlich rechnen.
Genau. Und in den Jahren zuvor haben wir immer irgendwie in Rodenkirchen gewohnt oder so und hatten so eine kleine Wohnung. Und irgendwann hast du mal entdeckt, dass das Savoy ja auch Apartments hat, ne? Also mit Küche und also wie eine Wohnung eigentlich, aber mit Anbindung ans Hotel, also mit diesem Service.
Und mitten in der Stadt.
Mitten in der Stadt, am Eigelstein.
Am Eigelstein.
Und da sitzen wir jetzt. Ist ja halt ganz interessant, wenn man sich das vielleicht vorstellen möchte. Also so ganz anders eingerichtet als bei uns zu Hause. Sehr modern, ne? Angelina Jolie schaut uns mit großen Augen an. Die ist in der Küchenfront als Wallpaper.
Keine Äffchen, sondern Angelina Jolie.
Genau.
Und alles so mit Holzen, so modernen Böden und super fancy Möbeln.
Die Böden finde ich hier richtig gut, so hundefreundlich. Ne? Ja. Die sieht aus wie Eiche, ist aber, glaube ich, Linoleum, aber hat auch richtig Struktur wie Holz. Ne?
Und das Fußbodenheizung, ich liebe das Fußbodenheizung.
Ja, das habe ich dir damals verboten quasi bei uns. Er wollte unbedingt Fußbodenheizung bei uns haben, als wir aufs Land gezogen sind. Aber ich habe gesagt, nee, die alten schönen Holzdielen, die müssen bleiben.
Aber lass doch das Geheimnis vom Eigelstein weiter erklären, weil das ist ja ganz cool bei Melissa nicht. Wir sind ja hier irgendwann dann mal hergezogen in so ein Künstlerapartment, heißt das, vom Hotel. Und das ist eben am Eigelstein. Und der Eigelstein war früher schon so vor 100 Jahren so ein Arbeiterviertel mit viel Prostitution, Straßenprostitution. Hier war so wie in der Herbertstraße in Hamburg so eine kleine Gasse, wo die Damen im Schaufenster gesessen sind.
So.
Und die Arbeiter, wenn die nach Arbeit nach Hause kommen sind, haben die denen gleich den Lohn abgeknöpft. Haben die gesagt, ach, hast du heute Lohn bekommen, dann kannst du gleich mir was abgeben. Ich mache auch was dafür.
Echt,
und das so ist dieses Viertel hier gewesen. Und das hat wahnsinnig viel
sexuelle Spannung.
Sexuelle Scham gehabt früher. Und so, okay, und nach dem Krieg das natürlich hier Köln war sau kaputt und zerstört und so. Haben hier trotzdem aber sich viele neue Leute angesiedelt. Der Charme ist so ein bisschen verloren gegangen, aber die Prostitution ist erhalten geblieben.
Naja.
Ja, war schon so ein bisschen.
Aber sie haben es jetzt richtig schön gemacht. Ich finde, wir sind jetzt seit 3 Jahren hier. Ja, seit 4. Und die Straße ist jetzt verkehrsberuhigt. Mhm. Sie haben alles neu gemacht. Sie haben Bänke aufgestellt. Es ist wirklich schöner geworden. Finde ich wirklich.
Wenn Melissa nicht abends nach Promi Big Brother nach Hause kommen, sie müssen wir manchmal schon über irgendwelche Schnapsleichen steigen oder so.
Ja. Ich finde auch hier den Anteil von Fäkalien. Ich habe das in keiner Straße in Deutschland so krass gesehen.
Hundefäkalien oder?
Nee.
Menschliche?
Hm.
Ja.
Das ist hier schon richtig krass.
Zu dem Thema, da wollen wir heute auch noch drüber
das
reden.
Ist das ist hier schon richtig krass. Ja. Also ich bin
selbst
wirklich,
unser
ich erkenne das immer, weil das so hoch an den Wänden ist, dass ich denke, das kann kein Hund gewesen sein.
Ja, stimmt.
Das ist schon krass.
Ja, aber man trotzdem hat es, ist es mitten in der Stadt, es hat total Charme, es ist mega zentral.
Und das Hotel ist halt toll, ne?
Wir mögen die Leute.
Man muss sagen, Savoy, ich glaube, wenn man wirklich Promis mal sehen möchte, live und in Farbe morgens im Savoy, im Frühstücksraum.
Bucht man ein Wochenende.
Ich würde sagen, 70% ist prominent.
Ja.
Es ist wirklich krass.
Ich weiß ja immer, als wir mal die normale Big Brother Staffel gemacht haben, das war ja zu Let's Dance Zeiten auch.
Ja.
Da wurde ja hier immer die komplette Let's Dance Mannschaft.
Ja. Dann standen sie draußen, die Fans immer.
Schön.
Und diese Tänzer, die sind ja auch immer, also das muss man ja sagen.
Ja.
die sind ja selber schon wie Stars, Helene Fischer.
Ja, auf jeden
wie
Fall.
Wie kommen die marschieren da rein wie Helene Fischer? Ja. Das ist schon spannend manchmal zu beobachten, um ehrlich
aber,
zu sein.
Kann ich ja auch verstehen, weil ohne die wird es ja auch nicht funktionieren. Die haben ja auch einen scheiß Job. Mal, die müssen den ganzen Tanzanalphabeten, sag ich mal, teilweise da die
das finde ich eh faszinierend. Also ich könnte mir keine Tanzschritte, nichts merken. Ich weiß nicht, wie die das machen.
Deshalb würde ich doch nie mehr.
Das ist krass. Hat jetzt Yvonne Wölke bei euch nicht in der Sendung gesagt, also Let's Dance fändest du gut?
Ja, entweder Konfro mit Iris oder Let's Dance. Das sind ja zwei. Also da muss ich wirklich sagen, so, das ist schon, ja.
Da war ich schon ein bisschen irritiert.
Fand ich auch.
Naja.
Du hast dir eine Weinschorle geholt?
Ich habe mir eine Weinschorle geholt. Ich habe gedacht, jetzt Freitagnachmittag, wir hocken hier, gucken wirklich wunderschön raus. Ich war ja bei der Wohnung, wie das hier ist. Also Savoy, wirklich schön. Man guckt hier raus, auf die eine Seite gucken wir auf den Bahnhof, auf die andere Seite gucken wir auf den Kölner Dom. Das ist schon echt schön, muss man sagen.
Sitzen hier so wunderschön am Tisch, haben eine Duftkerze an und unser Sponsor und Werbepartner Purina hat natürlich unsere Laster erkannt, dass wir beim Podcast immer gerne mal uns einen hinter die Binde kippen und uns einen wunderschönen Präsentkorb geschickt mit einer Flasche Cremant und einer Flasche Pinot Noir und auch noch was zum Knabbern. Das mit dem Knabbern geht jetzt nicht während der Sendung, aber den Cremant, den können wir schon irgendwann auch noch löschen.
Du tust so, du bist ja immer vernünftig. Ich bin ja immer der, der sich wahllos betrinkt.
Wir sind am Tag 5 jetzt in Köln, das heißt, wir kommen immer so um 3 ins Bett. Morgens mit den Hunden raus. Wir haben den Snoopy mit dabei und die Khaleesi und den Gizmo haben wir ja schon erzählt, haben wir bei der Oma gelassen. Dem geht's auch gut. Der hat da seinen gechillten Tagesablauf und muss hier nicht noch nachts und so da durch die Gegend gezerrt werden.
Ja, der sitzt mit meiner Nichte im Beachwagon und wird durch die Gegend geschoben. Ja.
Und Snoopy hatte seinen ersten Auftritt
im Fernsehen. Ja, das war krass.
Da waren wir ganz schön aufgeregt.
Ja, ich war wirklich aufgeregt. Ich kann ja gar nicht loslassen bei sowas.
Und dieses Mal ist das Studio auch so komisch gebaut. Das heißt, es ist alles so offen. Und wenn er wollen würde,
könnte einfach
abhauen. Ja. Und könnte in den Container rennen.
Ja. Überleg mal. Stell mal vor.
Würde auftauchen. Das finde ich ja toll. Der würde sich über alle freuen. Das wäre richtig.
Das wäre krass. Ja.
Ich hoffe, dass er nie das checkt, dass er da aus dem Late-Night-Studio einfach darüber flitzen kann.
Wir haben jetzt erstmal 3 Sendungen gewartet, ne? Haben ihn schon mal mit ins Studio genommen, haben geguckt, wie er so ist. Ich saß im Hintergrund mit ihm, er hat alles angeguckt, beobachtet. Und dann haben wir ihn jetzt in der 4. Sendung, war das, oder?
Ja, die 4. Sendung, da durfte er zum ersten Mal live vor die Kamera. Es ist ja wie bei allem.
Sah irgendwie ein bisschen unentspannt aus. Er hat ja die Leine noch um. Aber ich
war unentspannt am Anfang. Ja. Ich weiß, weil ich immer dachte, okay, ist er ruhig, kann er sich dran gewöhnen und so. Dieses einen Hund an neue Situationen gewöhnen, das kann man ja immer im Alltag super gut gebrauchen, finde ich. Aber da war es schon nochmal mit dem eigenen Kind, sage ich mal, das ist schon nochmal was anderes.
Naja, ich glaube, ehrlich gesagt, beim Gizmo waren wir noch keine Hundetrainer, da hat man sich überhaupt keinen Kopf gemacht, da hat man den einfach mit in die Sendung genommen, fertig.
Und der ist ja auch abgehauen. Ich weiß, der ist ja auch abgehauen, überall hin, hat die Mülleimer leer geräumt, die Leute da, der hat ja richtig Kissen gerammelt, Stunden.
Gut, aber so ein kleiner Hund, muss man ja auch sagen, kann natürlich jetzt nicht so viel anstellen wie der Große, kann nicht so mal eine Kamera oder in den Bildschirm reinspringen, wenn der seine 5 Minuten hat, hat der Power. Aber ich glaube, dass wir uns da halt viel weniger Gedanken damals gemacht haben und das ist manchmal Fluch und Segen zugleich, glaube ich.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und weißt du, Matti, das Ding ist ja auch, wir sind ja hierher gekommen und hatten schon eine Aufgabe, denn in Nordrhein-Westfalen, in der Stadt Köln, herrscht ja für Listenhunde Maulkorbpflicht und Leinenzwang. Das heißt, wir hätten den Snoopy hier ja eigentlich die ganze Zeit mit dem Maulkorb rumlaufen lassen müssen, immer an der kurzen Leine führen, 1,50 Meter, das vorgeschrieben. Es sei denn, er hat einen Wesenstest, eine Befreiung würde er dann bekommen. Aber Wesenstest, das ist so absurd, kann ein Hund ja erst ab dem 24. Monat machen, erst wenn er auch ausgereift ist, ne, wenn er stabil ist, dann kann man das mit ihm auch mal trainieren und üben, ihn vorbereiten auf den Wesenstest. Aber der Snoopy ist 9 Monate alt und bis zum 6. Monat sind Listenhunde in Nordrhein-Westfalen ja auch vom Maulkorb befreit. Also das heißt, da sind 3 Monate, jetzt 12 Wochen dazwischen, so eine komische Phase. Und ich habe da angerufen im Ordnungsamt und habe mich vorgestellt und habe mit denen gesprochen. Die waren super nett und total freundlich und haben aber gesagt, naja, das ist Gesetz. Er ist halt 9 Monate alt, halt einfach so. Er muss den Maulkorb tragen, es sei denn, ich bekomme das irgendwie hin, dass wir eine Begutachtung hinkriegen von Gutachtern, die am Ordnungsamt Köln eben bekannt sind und mit denen die zusammenarbeiten.
Ja. Das hast du organisiert.
Das
hast du nebenbei auch noch so gemacht.
Über den IFL, über das Institut Forschung Listenhunde, für die ich auch arbeite, haben wir dann hier in Köln Pit, Steph und Co., das ist ein, wie nenne ich das, ist das ein Tierheim eigentlich? Das ist ein Verein erstmal.
Du hast es sicherer Hafen genannt, das fand ich ganz schön in deiner Story. Du hast gesagt, das ist so ein sicherer Hafen für Hunde, die
schlechten Werdegang gehabt
haben. Ja.
Ja, das ist eigentlich ein Tierheim, aber es ist ein Verein und die kümmern sich eben um Listenhunde aus
zweifelhafter
Haltung, die beschlagnahmt worden sind, die abgegeben worden sind und die auch mehr oder weniger eine Macke haben. Und die werden dort aber trainiert.
Macke haben, klingt ja böse.
Das klingt jetzt doof, ne? Aber die haben schon ihr Päckchen.
Das finde ich besser. Schön
positiver, ne? Und die werden dort von Trainern, ausgewiesenen Experten, nicht nur begutachtet und trainiert, sondern fast schon wie resozialisiert.
Also ich sage dir ganz ehrlich, ich jetzt mal fernab von diesem netten...
Du warst geschockt, als wir gekommen
sind. Von diesem netten Geplänkel hier von dir, wie das alles so resozialisieren und so weiter und so fort. Ich war richtig schockiert, Jochen. Und ich meine, wir wir arbeiten jetzt schon lange mit Hunden zusammen, ne?
Das ist ein anderer Bums.
Aber das war wirklich... Alter Falter. Wir sind da hingefahren, erstmal ein Grundstück mit riesenhoher Zaun, ich würde sagen 3 Meter hoher Zaun, mit riesen Stacheln oben über alles drauf und auch nochmal Stacheldraht, richtig krass und da riesen Hundeplatz. Und dann kommen wir an diesen Hundeplatz, erstmal ohne Hunde, da ist da der Hundetrainer Stefan, ne?
Der Stefan, ja.
Mit einem M-Steff und Maulkorb. Dieser M-Maulkorb hinterm Zaun, also hoher Zaun. Und dieser M-Staff kläfft uns, kläffen ist zu nett gesagt. Eigentlich hat er die ganze Zeit gesagt, verschwindet, ich bringe euch um. Also wirklich, kläffen ist zu nett. Ich habe verstanden, verschwindet, ich bringe euch sonst um.
Ich habe verstanden, ihr seid mir super spooky, könnt ihr bitte abhauen, ich habe gar keinen Bock auf euch.
Das ist sehr sozial von dir, dass du das so empfunden hast. Ich war wirklich schockiert, Jochen. Ich habe zu dir gesagt, er ist dann mit dem Gassi gegangen, mit dem Hunden. Und ich habe zu dir gesagt, Jochen, ich habe immer noch Puls. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder kennst du das, dieses Gefühl in der Achterbahn, wenn du in der Achterbahn sitzt und du weißt, es geht gleich runter. Ja. Es geht gleich runter und dir rutscht das Herz in die Hose. Und so ging es mir da. Und ich wusste, dieser Zaun trennt uns, der Hund hat einen Maulkorb an, es kann nie was passieren. Mhm. Aber dieser Hund hatte so eine
Energie
und eine Präsenz und hat dich angestarrt und fixiert die ganze Zeit und nur gebellt, das war drohgebärend. Ich war wirklich schockiert und das ist bei mir auch nicht weggegangen. Der Stefan ist dann mit ihm Gassi gegangen, ich hatte noch 10 Minuten lang dieses Gefühl.
Ja, das war krass. Da bist du ganz, da kommt wirklich immer der kleine Matthias durch, ich finde es total süß, weil ich kenne das, kann mich total gut reinversetzen, weil als ich mit Haustier sucht Herz angefangen habe, habe ich ja auch immer mal so Kandidaten gehabt zum Vermitteln.
Aber sowas nicht.
Naja, zum Vermitteln nicht,
aber sowas zumindest
habe ich die dann auch im Tierheim getroffen. Und wenn du da auch,
aber sowas nicht.
Das war ja früher immer so, da bist du an den Zwingern vorbeigegangen, plötzlich schoss was Schwarzes hinten aus der Ecke durch diesen Zwinger und sprang an den Zaun. Und da habe ich mich echt immer am Anfang wirklich zu Tode erschreckt und habe Puls bekommen, habe gedacht, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und irgendwann gewöhnt man sich daran. Das ist so, das prallt so ein bisschen an dir ab und das ist wie so ein lautes Musikstück, was spielt und du schaltest so ein bisschen auf Durchzug, du hörst gar nicht mehr so genau hin, sondern konzentrierst dich auf den Hund, guckst ihn an und er war einfach eine ganz arme Maus, die irgendwie überhaupt nicht wusste, mit so einer, überlegen mal, ein Hund, der nicht weiß, mit so einer normalen Situation umzugehen, wenn zwei Leute sich einfach nähern.
Weißt also du? Jochen, ich bin Pädagoge, aber das war für mich wirklich, das kann ich jetzt ganz schwer
sagen. Ich will nur eine Lanze brechen für den Hund.
Ist ja auch toll, ehrt dich auch, weißt du, aber das war beeindruckend, ich kann das nicht in Worte fassen. Und der Stefan, ich habe auch nur gedacht, der ist ja da spezialisierter Trainer. Die haben 13 Hunde, glaube ich, da. Ne?
Damit
die passen auf, um sich alle kümmern zu können. Die haben den allen Zwinger gebaut. Die schauen eigentlich aus wie so kleine Wohnungen. Total süß, ne? Wirklich mit Tapeten, mit Fliesen. Also schöne Bäderfliesen, Kuscheldecken. Ganz toll. Alles kleine Einzelhütten. Ich war berührt von alledem. Ich war so berührt, weil das Krasse ist, dieser Hund hat so Eindruck auf uns gemacht. Und dann kam Stefan später vom Gassi gehen wieder und die Katrin, hieß sie Katrin?
Claudia,
Entschuldigung. Die Claudia und das waren zwei so warme, präsente Menschen, die sich um diese Hunde kümmern. Die Claudia hat eine Ausstrahlung gehabt, die hat, und da geht es nochmal um, weil es ja immer Rudelführerqualitäten geht, ne? Mhm. Ich schwöre dir, die Claudia hat da alle im Griff, da bin ich mir sicher. Die, ne? Die folgen der alle.
Glaube ich auch.
Die Claudia hat eine Ausstrahlung. Die Ruhe in Person, buddhistische Ruhe, das, was ich immer sage, die hat eine buddhistische Ruhe, eine liebevolle, sanfte Art, aber klar, klar. Du guckst sie an und du weißt, die ist so ein Typ Guru-Typ, so ein Guru-Typ. Mhm. Der würden alle Leute folgen. Ich fand die unfassbar. Und auch der Stefan, der hatte sowas Weiches, aber sich dann trotzdem mit diesen Hunden... Ich
fand es so krass, dass er sich von seinem verstorbenen Hund die Asche hat tätowieren lassen. Das fand
da habe
so,
ich fast geheult.
Oder?
Das sage ich dir ehrlich.
Wusstest du das, dass man das machen kann?
Nein, darf man ja auch nicht, hat er ja auch gesagt.
Ach so.
Jetzt verrätst du hier was, aber er musste wohl irgendwas unterschreiben.
Ja.
Jetzt kratzt er dir ganz
nervös. Das ist ja per Gesetz jetzt nicht verboten, aber ich glaube,
nee, aber er musste was unterschreiben, er musste was unterschreiben, dass wenn was passiert, er hatte.
Aber näher kann man doch seinen geliebten
Das Hund war wunderschön.
Mit sich tragen.
Ich habe fast geheult. Er hat gesagt, das war sein Seelenhund. Und er hat sich eine Sanduhr auf den Arm tätowiert. Mhm. Wunderschön. Und oben war der Kopf seines Hundes. Und unten lief dann das Sand in die Sanduhr rein. Und unten der Sand in der Sanduhr war die Asche von seinem Hund. Ich könnte schon wieder heulen, wenn ich das erzähle und kriege Gänsehaut. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja.
Und der Stefan, muss ich dazu sagen, der hat das natürlich mit sehr viel Erfahrung und sehr viel Ruhe auch mit den Hunden im Training geschafft. Wie ganz viel über Markersignale den Hund aus Situationen rausholen, musst du dir vorstellen, so ein Hund, der eine Problematik hat, wie zum Beispiel territoriale Problematik oder hier Beschützerinstinkt zum Beispiel, wie das bei dem Hund
war. Das alles so nett, Jochen, aber
nee,
das
aber ist ja so, den musst du ja aus seinem Film und die fahren ja einen Film und kommen da nicht mehr raus.
Das hat mal Kuckuck gesagt, Kuckuck.
Kuckuck war das Markerwort, der Hund hat sofort zu ihm geschaut, er hat ihn rausgeholt.
Und er hat sich den Finger an die Nase gelegt.
Und das war wie so eine Hypnose in dem Moment und der Hund konnte dadurch, und das hat ganz gut funktioniert, aus seinem Verhalten rausgeholt werden. Das gehört zum Training und zur Therapie und so hatte jeder Hund, der da drin saß, hatte irgendeine Problematik, irgendein Thema.
Jochen, das
und ich denke auch, dass es Hunde gibt, die du nicht mehr vermitteln kannst, die besser dort bleiben können und gut aufgehoben sind. Aber es gibt auch ganz viele Hunde, die bei geeigneten Menschen mit Erfahrung, die wissen, okay, das kann ich mit dem Hund machen, das kann ich nicht mit dem Hund machen, auch noch ein schönes Leben haben.
Mich hat fasziniert, dass ich gedacht habe, was ist in Stefans Leben passiert, sich dieser dauerhaften Gefahr auszugeben? Mhm. Weil er hat ja selber gesagt, es gab eine Situation, da hing ihm der Hund im Gesicht, weil er muss natürlich, es müssen ab und zu die Maulkörbe gewechselt werden. Natürlich, muss ihm ja angelegt werden, hat er einen 24/7 Maulkorb an. Und er hat gesagt, es war, glaube ich, an seinem ersten Tag. Und er sagt, er hatte wirklich... Er war feucht. So sage ich jetzt mal. Es muss krass gewesen sein. Und ich habe das bewundert. Und ich habe mir aber auch gedacht, was bringt dich dazu, so ambitioniert sein, diesen Hunden zu helfen? Das ist ja wie Schwerstverbrechern zu helfen. Da weißt du ja auch, da ist mal was schiefgegangen, auch bei Schwerverbrechern.
Du weißt auch, dass sie diese Bereitschaft dazu haben. Wenn ein Hund einmal sowas gemacht hat und, sage ich jetzt mal, gemerkt hat, das funktioniert, das Verhalten, was ich da am Tag gelegt habe, das ist eine Lösungsmöglichkeit, um Probleme aus der Welt zu schaffen. Für mich wird er das ja wieder zeigen.
Aber Jochen, da saß ja ein Hund von so einer Gangster-Boss, den haben sie verklagt, haben sie ihm weggenommen. Mhm. Das war ein Koloss. Ich würde sagen, der war dreimal so breit wie der Snoopy. Ja. Wunderschön, wunderschönes Tier.
Silberblau mit weißer Brust.
Wunderschönes Tier. Aber ich hätte mich, wenn die gucken, starren einem alle in die Augen. Das ist ja auch diese Rasse. Und was ich aber da nochmal gemerkt habe im Gespräch mit Claudia und Stefan, die verabscheuen aversive Trainingsmethoden. Keine alles, Gewalt. Was mit Gewalt zu tun hat. Und ich habe danach zu dir nochmal gesagt, Jochen, wenn einer Ahnung hat, wie man Hunde trainiert, dann die.
Ja,
wenn einer weiß, wie man wirklich schwere Fälle zu handeln hat, dann die. Und die verabscheuen jegliche Form der Aversion.
Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Kriterium, finde ich, wenn man mal genauer hinschaut, weil es gibt natürlich viele Vereine, die mit Listenhunden arbeiten. Wir haben ja die Problematik in Deutschland, dass viele Hunde kaputt sind, durch die Besitzer eben durch die falsche Hände gegangen sind und dann sich so Macken eingebaut haben und einfach auch verhaltensauffällig geworden sind. Und ganz nicht unerheblich wenige, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus, von diesen Institutionen arbeiten schon aversiv auch und wenden Gewalt an, einfach weil sie damit bei den Hunden, das ist der leichtere Weg, schneller rankommen. Ich erinnere mich mal an so eine Geschichte von einem Verein, da haben die eine große Präsentation gemacht im Tierheim in München. Und da haben die gezeigt, wie man den Hunden einen Maulkorb anlegt. Mhm. Und das ist eine schwierige Situation, das ist Schlüsselsituation, das hat gerade vom Stefan die Geschichte erzählt. Also einem Hund, der maulkorbpflichtig ist und auch einen Maulkorb tragen muss, weil er jederzeit switchen kann und du nicht weißt, wann er auslöst und wann nicht, dem den Maulkorb anzuziehen, ist halt für jemanden, der im Tierheim arbeitet oder so ein Ding, ein gefährlicher Moment. Und wie haben die das gemacht? Die haben den Hund an den Zaun gelockt mit einem Leckerchen, haben dann, die Hunde hatten ein Halsband an, einer hat mit der Hand das Halsband durch den Zaun gegriffen, hat den Hund durch den an den Zaun rangezogen.
Was?
Und gleichzeitig der drinne kam rein mit dem Maulkorb, hat mit dem Maulkorb gegen den Zaun gehauen.
Was?
Dann hat es einen lauten Knall gegeben, der Hund ist total erschrocken und in dem Moment haben sie in den Maulkorb angezogen. Überlege mal, was für ein krasses Szenario um einen Hund, der ja eh schon eine Problematik hat, der eh schon unsicher ist. Der, stellt euch mal vor, ihr habt eh ein Problem. Und einer gibt euch ständig noch ein Problem obendrauf. Also du kommst mit einer 6 nach Hause und kriegst noch, oder du bist in der Schule verprügelt worden und hast richtig Stress gehabt und du kommst nach Hause und dein Vater, deine Mutter klatschen dir nochmal ein ins Gesicht
und sagen, du bist selber schuld.
Das ist, wie läufst du da durch die Gegend?
Ganz schlimm. Aber es ist ein schöner Vergleich.
Ja, oder?
Aber es ist wirklich, ich bin da weggefahren, um das jetzt mal abzuschließen, ich bin da weggefahren mit dem Gefühl, meine Sichtweise auf Hunde, auf mein Leben, ich bin mit einem ganz anderen Mindset da wieder weggefahren. Das hat mich so berührt und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Diese Sanduhrgeschichte, dieses absolute Anti-Aversive, diese Hunde, die mich aber auch in Mark und Bein getroffen und erschüttert haben, das war alles sehr beeindruckend. Ich bin da wirklich weggefahren, habe gedacht, wow, jetzt hast du gerade wieder was fürs Leben mitgenommen. So ging es mir.
Ja, finde ich schön, dass du das sagst. Wir waren ja auch ganz ruhig, als wir gefahren sind. Und ich hatte eben nochmal so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, diese Bollerköpfe, ne, auch so der Snoopy, diese Hunde, das sind ja sanfte Riesen eigentlich. Ne? Die haben ja eine ganz starke Sensibilität und Sanftheit. Und das ist so schön, wenn man diesen Hunden sanft, konzentriert und ruhig begegnet. Natürlich mit einem Konzept. Ist alles möglich, dann kannst du an die rankommen, dann kannst du durchdringen durch diese Mauer. Mit Gewalt kannst du nicht durchdringen, aber mit Sanftheit, mit Ruhe und mit einer mit dieser ruhigen Entschlossenheit kannst du das schaffen.
Na, ich finde das
nicht wunderschön.
Ist auch, und ich finde, das kann man nicht oft genug sagen, das ist eben das Schwierige bei der Rasse. Die sind so bollerig, ne, der Snoopy ja auch. Er sagt Khaleesi auch, ey, geh rüber da, ne, rempelt sie an. Und ne, Khaleesi hat schon ihre Rolle jetzt gefunden. Ne? Und der ist da jetzt auch über sie hinausgewachsen, kann man sagen.
Und gleichzeitig hat er Angst, wenn wieder ein Papierschnipsel über den Bürgersteig flattert.
Und das ist ganz schwer, da ein Mittelmaß. Das ist so schwer, das hat auch der Stefan nochmal gesagt. Das ist so schwer. Und dafür brauchst du Hundeerfahrung. Ja. Womit wir wieder beim nächsten Punkt wären. Wir hatten ja Snoopy jetzt eben mit
im Studio.
Und es ist wirklich krass, was dieser Hund bei allen Leuten auslöst. Ne? Es ist wirklich, die Frauen wollen ihn alle nur ständig anfassen. Ne? Das ist,
muskulösen Körper.
Ja, jeder findet ihn so süß. Jeder, das ist wirklich, hat eine Magie auf viele. Ich merke das. Sie können ihn gar nicht loslassen. Die gehen immer zu ihm, fassen ihn an. Und es ist, glaube ich, ganz schwer. Ich habe Cora Schumacher gestern Abend nach der Sendung. Guck dich an und ich meine, die ist wirklich ein ganz lieber Mensch. Ne? Auch wenn die selber, ist ja auch so bollerig nach außen. Das ist wahrscheinlich das Thema, ne? Sie selber.
Ich erinnere mich, als sie bei Promi Big Brother war, da ist sie von irgendeinem so einem Biker da abgeholt
worden.
Ne? Sie ist ja schon auch eigentlich so eine, die yo, einen coolen Spruch drauf hat und immer so ein bisschen poltert.
Sie hat nach der Sendung, sie hat ja so einen ganz kleinen Hund, die Genie, die liebt sie auch über alles. Und gestern ist sie dann zu Snoopy und hat ihn gestreichelt nach der Sendung. Sie hat wirklich in so einem bezaubernden Ton, wirklich jetzt.
Ganz kindlich.
Sie war ganz, ne? So, oh mein Gott, das ist der liebste Hund, den ich je gesehen habe. Und das war nicht so oberflächliche, sondern ich habe richtig gespürt, es kommt gerade aus ihrem Herzen. Und sie meinte das so. Und ein Teil von mir habe gedacht, wie wenig Hunde hat sie denn bisher gesehen?
Die hat schon einige Kracher gesehen, bin ich mir sicher.
Nein, und ich fand das so, der hat sie berührt. Ich habe das richtig gemerkt. Mhm. Ich habe aber gleichzeitig auch, ich meine, sie hat ja bei dir schon auch an der Sendung teilgenommen, ne? Promi sucht Hundeglück.
Da habe ich ja die Genie, habe ich ja mit ihr, mit der Genie so ein bisschen
trainiert oder so ein bisschen angeleitet. Gemacht, ja. Genau, und ich habe so gedacht, ja krass, wenn sich Menschen, die, sage ich mal, vielleicht vorher, was ist Genie für eine Rasse?
Malteser.
Malteser, die so, oder Maltipoo.
Nee.
Die so Malteser haben oder so süßen Hund, der so mitläuft und dann holst du dir plötzlich so einen Kracher wie ein Amstaff, weil der dich so berührt, ne? Weil ich, und das habe ich ja jetzt bei vielen Frauen da im Studio gesehen. Alle,
ich glaube, Polonka Svetna.
Polonka Svetna. Alle sind ganz verliebt irgendwie in den Snoopy. Und das triggert dich und du holst dir dann so einen Hund und bist eigentlich nur so klein, netten Haus, Familienhund gewöhnt und gehst dann mit dem raus. Ich merke das ja. Also du gehst mit dem, sein Energielevel ist nach dem Gassi gehen, ist aufgebraucht.
Ja.
Dann schläft er 10 Minuten.
Das ist wieder voll
Akku. Und dann
voll.
Ist der Akku wieder auf 101%.
Diese Faszination ist halt einfach auch so, dieses beide Seiten zu haben. Zum einen dieses kräftige, starke, unkaputtbare, ne? So wirklich so wie so ein Gelände-SUV. Mhm. Und dann aber die Innenausstattung so mit rosa, also weißt du, so dieses das ganz weiche,
ja, ja,
kuschelige, ja. Und dieses Anlehnungsbedürftige. Und es ist ja auch ein, gerade Amstaffs vor allen Dingen auch, ne, sind ja Hunde, die sind sehr, sehr körperlich. Die sind sehr körperlich, immer schon. Die kommen zu dir, setzen sich ganz nah an dich.
Der setzt sich ja immer mit seinem Arsch, eigentlich mit seinem Poloch, immer auf meinen Schuh. Und ich denke jedes Mal, oh nee. Aber er sucht immer Körper. Ja.
Immer körperlich, auch der Kopf. Der kommt immer zu Menschen, senkt den Kopf und drückt den Kopf zwischen deine Arme an deine Brust. Der dockt immer so richtig an. Das ist
ganz krass.
Das ist aber rassetypisch. Das ist wahnsinnig sozial aufgeschlossen, freundlich, dieses... Ich will bei dir sein, ich will dich spüren und an diese tiefen Atemzüge. Und das ist ja auch die Faszination an den Hunden. Das ist genau das, was die Menschen an dieser Rasse fasziniert. Mhm. Nämlich zum einen dieses kräftige, martialische, ne, diese Kraft und zum anderen diese Weichheit und diese Verletzlichkeit.
Naja, aber wenn du jetzt viele, ich glaube, wenn du 80% der Frauen fragst, was ist ihr Traummann?
Genau das.
Ja, genau.
Und auch noch Muskeln.
Und Muskeln auch noch. Kräftig, männlich, und groß.
Weich. Genau.
Und aber weich. Eine ganz weiche, ja, Seite.
Ganz weiche Seite.
Das triggert halt.
Ja, das triggert total. Und du darfst, oder wir dürfen alle nicht vergessen, dass es trotzdem Terrier sind mit Haut und Knochen, oder wie sagt man?
Mit Haut und Haaren.
Der ist eigentlich der
Haut und Haaren.
Ja, mit Haut und Haaren. Ja, mit Haut und Fell. Er ist der Tyrannosaurus Rex unter den Terriern. Also es gibt nichts Größeres unter den Terriern als ihn. Und der hat natürlich schon auch Ansprüche trotzdem. Also man muss ihn schon speziell lenken und leiten und muss ein Auge drauf haben, weil ich, wenn jetzt Cora Schumacher mit dem Snoopy eine Woche dann zusammenleben würde, das Snoopy würde das gnadenlos ausnutzen.
Ja, das ausnutzen. Das glaube ich auch, würde ihre ganze Liebe ausnutzen. Aber ich fand es für uns unheimlich schön zu sehen. Auch da entwickeln wir uns ja immer wieder einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Wir haben ihn ja noch nie in so Situationen gebracht. Wir haben ihn immer so schön beschützt. In unserem Zuhause beschützt, wenig Kontakte, damit er erstmal in Ruhe ankommen kann, mit uns Beziehungen aufbauen kann. Und jetzt schmeißen wir ihn so in Kameras.
Kontrolliert.
Trotzdem nehmen wir ihn damit rein. Ne? Viele Menschen, viel. Und das hat er mit Bravour gemacht.
Gut, wir haben dann Helium buchstabieren gespielt und hatten diese ganzen Heliumballons rumliegen. Und das fand ich total irre, weil der kennt ja überhaupt keine Bälle und sowas. Snoopy hat ja nie einen Ball gesehen in seinem Leben. Wir machen das ja nicht mit dem. Und
hat der Stefan übrigens auch gesagt, ganz großer Fehler, den viele mit der Rasse machen.
Generell mit Hunden, die so Terrier sind, die so zerrend jagen.
Beutefangverhalten einfach, ne?
Zu vermeiden. Gar nicht anfangen. Ja. Also deshalb machen wir keine Ballspiele mit ihm. Er darf nicht bellen hinterher, er hat keinen Ball. Alles, was er auch dann so ressourcig verwalten kann, Spielzeug, das hat er alles nicht. Fliegt bei uns auch nicht rum, braucht er auch nicht. Wenn er einen Kauknochen kriegt er einen Kauknochen, dann ist der aufgefressen, okay, dann ist der weg. Oder wir nehmen ihn wieder an uns und verwahren ihn. Aber der hat nicht Spielzeug, irgendwelches Zeug, wo er anfängt, ja, das ist meins, beschütze ich, hau ab und so. Das soll der
macht
gar nicht.
Macht er gerne mit den Schlappen, die du jetzt von deinem Vater geerbt hast, sage ich mal.
Das hat aber bei der Khaleesi abgeguckt.
Ja, hat er abgeguckt, dann rennt er manchmal damit weg, freut aber sich seines Lebens, aber gibt es ja noch.
Zerfetzt er auch nicht, also ja, gut, okay, Ball. Dann hat er diese Heliumluftballons da rumfliegen sehen in der Sendung. Ich so, Alter, was passiert jetzt? Der wird sich so diesen Heliumluftballon nicht krallen. Dann hat er sich diesen Luftballon geknallt, hat sein Maul aufgerissen, der halbe Luftballon ist drin verschwunden, habe ich mir gedacht, wenn der jetzt zerplatzt, der Hund ist für immer gestört, das kriegen wir nie mehr
echt,
raus.
Echt, das so ist ein
Trauma. Ich hab
guck mal, so hättest du früher nie gedacht, hätte Gizmo das gemacht, hättest du gedacht, ach scheiße, ja. Und hättest drüber gelacht.
Ja. Und dann hat er sich den Luftballon geschnappt und puff, ist der ihm um die Ohren geflogen und?
Hat gar nicht reagiert.
Ne? Null. Fand er so, ach so, jetzt ist der weg.
Okay. Ein anderer Luftballon ist auch geplatzt, hat auch null reagiert.
Aber weißt du, dass wir jetzt an Silvester safe sind? So könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube auch. Silvester wird gut sein. Ja. Aber das ist gut gelaufen. Es ist toll gelaufen da im Studio. Ich war total entspannt und ich hatte Hochachtung davor, dass du gleichzeitig den Hund beobachten kannst, die ganze Zeit diese Gedanken, die du gerade schilderst, auch noch hattest und gleichzeitig auch noch moderiert hast. Ja. Das war schon krass live, ne?
Ja, die ersten Minuten sind mir schwer gefallen und da war ich auch echt so, kennst du das, wenn man so, also wenn du zum Beispiel mit deinen Eltern, du sitzt am Tisch und bist irgendwie voll in Gedanken und dann erzählt dir deine Mutter die ganze Zeit irgendeine Geschichte und du sitzt so, aha. Und so war das, als Melissa mit mir in der Sendung geredet hat, wenn ich immer den Hund beobachtet habe, so im Auge, hatte den immer, was macht der, sitzt er da, bleibt liegen, dann wollte er so. Aber ich vertraue ihm jetzt nach diesem Abend.
Ich auch.
Weil ich gemerkt habe, er kann entspannen, er kann da schnell runterfahren. Ja. Und wir haben das ja auch so gelöst, dass du immer da bist.
Ich saß am Rand und er ist so manchmal zu mir gekommen. Genau. Dann ist er wieder hingelaufen. Dann wollte er auch unbedingt wieder ins Studio. Hat er geweint, wollte wieder zu euch.
Kein und Zwang.
Selbst der Kelvin war so ganz...
Kelvin hat gesagt, du, wenn ich Gangster-Video drehe, dann leih ich mir den mal aus. Ja, super Hund. Hat bei mir gelegen. Ja, der Kelvin.
Ja, es war schön.
Also ich war ganz... stolz
auf ihn. Ich war auch sehr stolz auf ihn. Wirklich richtig stolz. Und ich war auch froh, dass er mal richtig müde war heute Nacht.
Ja, wobei in die Stadt ja schon auch, muss ich sagen, anstrengend. Mhm. Hätte ich jetzt nie so gedacht.
Nee? Ich ja.
Ja?
Ja.
Also er ist ja, wobei, das stimmt nicht, ist doof, dass ich das sage, hätte ich nie gedacht. Ich war doch in Cuxhaven mit ihm, als wir mal beim Friseur waren, kannst du dich erinnern, habe ich ihn noch mitgenommen. Mhm. Und als du dann dran warst, bin ich ja mit ihm mal kurz vor an die Hauptstraße gegangen. Und da ist so bei uns in Cuxhaven, wo es Richtung Bahnhof geht und so eine kleine Bank auch an der Kreuzung. Und da habe ich mich mit ihm hingesetzt und habe mal Ampel, Verkehr, Fahrräder und so, habe das mal beobachtet. Hat einen Klicker dabei, habe das gemarkert immer bei ihm, wenn er entspannt war, habe ihn gleich belohnt. Und da habe ich schon gemerkt, wie in seinem Gehirn, also er alles am Beobachten war. Alles. Und das hat, da dachte ich mir, wow, wie anstrengend muss das sein, da zu sitzen und wirklich 1 Million Eindrücke gleichzeitig verarbeiten zu müssen.
Ja, das ist krass. Aber ich glaube, dass, also er ist ein stabiler, selbstbewusster Hund, finde ich. Das kann man schon sagen. Und er macht es hier schon gut. Aber die Situation jetzt mit den vielen Autos hier mitten in der Stadt, das ist schon auch viel. Und wir haben das gemerkt, als wir jetzt bei deinem Vater waren auf der Beerdigung. Ja. Da war ja, ist die Autobahn in der Nähe von deinen Eltern. Da sind ja die Autos die ganze Zeit gerast.
Hört man das? Das ist mein Stuhl.
Ja, jetzt sprichst du ja was an. Ich habe gerade so bei so Way im Zeichen gemacht, dass er mal aufhören soll. Ja, und da war er schon sehr interessiert an den Autos, ne, an den Lichtern, die da lang rasen. Und das merke ich jetzt, dass ihn Autos hier sehr fordern. Ne? Und dass er auch jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, total überdreht ist eigentlich. Also vom Gassi gehen, wenn ich hier in der Innenstadt gehe, ist der danach schon fertig. Und das ist, wenn ich ihm dann was zu kauen gebe, dann merke ich, das tut ihm unheimlich gut. Ne? Also es ist ja immer wieder, kauen baut Stress ab und das merkst du. Ich gebe ihm hier was, er hat so Minuten, da springt er dann zur Khaleesi und will, ne, dreht total auf und weiß nicht, wohin mit seiner Energie. Wenn er dann hier wieder reinkommt vom Gassi gehen, wenn ich ihm dann was zu kauen gebe, dann schläft er danach wie ein Baby. Und es ist so spannend, weil irgendein Hundetrainer doch wieder bei Instagram gegen Kongs und gegen Ausschlecken und gegen Kauen und gesagt hat, das ist alles Schwachsinn.
Ja, wie hat er das begründet?
Ach, das
was
weiß
war
ich
seine
nicht mehr.
Pseudowissenschaft.
Ach, dass das nur Stress auslöst, weil es ja nicht weggeht.
Ach,
das ist, so, das ist, löst Stress aus beim Hund, weil er immer unzufrieden da an dem Kong rumleckt oder unzufrieden am Kauen, dass das nicht endet. So richtig, ich habe es nicht so richtig verstanden.
Glaubt das nicht, Leute. Es gibt ja immer wieder so Instagram-Chefs, die dann genau immer, weil das Klicks auch generiert, ist ja klar, das Gegenteil von dem behaupten, was eigentlich wissenschaftlich bewiesen ist, was man endlich irgendwann mal rausgefunden hat, weil man Geld in die Forschung gesteckt hat. Und Kauen als Stressabbau ist halt deshalb so gut, weil unter dem Zungenbogen, also hinten, wo die Zunge quasi festgewachsen ist, sind Drüsen. Und diese Drüsen, wenn die durch diese Schleckbewegung oder Saugbewegungen gereizt werden, schüttet der Körper Serotonin aus. Das haben wir, seit wir Babys sind, wenn mich nämlich an der Brustwarze saugen, kommt das, ne, kommt quasi dieses Serotonin und du wirst quasi beruhigt. Und das ist auch dieser Effekt beim Kauen. Deshalb ist Kauen deshalb für Hunde gut, um Stress abzubauen. Ja, ich finde das irgendwie, das ist halt ein wissenschaftlicher Fakt.
Ja, er ist da das lebende Beispiel. Ja. Das ist und einfach, was ich da merke.
Und das ist ja wirklich also cool, wenn man das, also wirklich viel auch Kauzeug reinknallen. Ich weiß noch, ich war mal im Tierheim in München, da kam so ein ganzer Transporter wieder aus Rumänien und mit Hunden an. Die sind tagelang nur mit Kongs gefüttert worden. Die haben die ganze Tagesration immer in Kongs gekriegt und dann haben die diese Kongs da leer genuckelt und die haben alle gepennt und haben diesen ganzen Stress verarbeiten können. Das machen die ja da im Tierheim nicht, um die Hunde aufzuregen, wie dieser Trainer da behauptet hat, dass das die Hunde fertig macht und noch mehr stört und aufregt, sondern einfach, weil das super gut funktioniert hat.
Ja, ja.
Aber jetzt sag doch mal nochmal von der Stadt, weil ich meine, das, wie war denn das eigentlich mit Khaleesi und wie war denn das überhaupt, ich weiß noch, als wir mit Snoopy von Cuxhaven, also von München nach Cuxhaven gezogen sind.
Ja, wie meinst du, wie das war? Wie meinst du, wie das war?
Du hast mir jetzt eine Nachricht geschrieben, ich komme aber nicht drauf, was das heißen soll.
Ach, sehr viel Hund wieder.
Ach, du meinst, wir reden viel über Hund?
Ja.
Ja. Über was wollen wir denn sonst reden?
Naja.
Über Promi Big Brother, wie das weiterging?
Nein, aber wir haben ja gesagt, wir wollen so eine Mischung machen.
Aus Hund und Mensch.
Hund und Mensch. Und jetzt sind wir schon wieder sehr viel.
Aber gut, das war ja bei das, ich glaube, das lag einfach da.
Sehr viel Wissenschaft.
Findest du das gemein, dass ich das jetzt vorlese?
Ja.
Dass
wir, die
hat mir so einen Zettel sehr viel Hund wieder. Naja, gut, du mal, aber jetzt dann lass uns doch mal, können wir auch über was anderes. Wir haben den Snoopy jetzt hier sicher geparkt. Unsere Sorgen sind quasi weg. Würdest du merken, wenn es ihm zu viel werden würde hier auch, oder? Aber der hat ja so viel Ruhe hier zwischendurch auch, das ist ja cool.
Ja, ich glaube schon, dass das passt auf jeden Fall.
Ich fand es krass, wie die Leute auch reagiert haben nochmal in der Show, dass der Gizmo auch nicht mehr mit dabei ist. Ne?
Ja.
Kamen ja schon viele Anfragen auch und so.
Na, ist auch. Ich meine, er hat von Anfang an die Sendung irgendwie begleitet. Ne?
Aber die Gäste beruhigen Hunde immer bei uns in der Late Night Show, finde ich. Hast du ja gemerkt, der Tobi, der Freund von Marco Stecker, als der war schon auch aufgeregt.
Ja.
Und die fummeln dann schon immer so an den Hunden, am Hund rum. Und das gibt schon so gute Vibes.
Ja, voll. Das hast du ja letztes Mal auch erzählt, Gizmo hatte ja dieses Schild, viel gut Manager.
Ist er ja auch wirklich. Als wir letztes Jahr bei der Premiere waren, kannst du dich erinnern, in Hamburg, Mama Mia, da haben wir Paulina getroffen, ihre Mama. Und da habe ich noch Paulina gefragt, was ist los mit Promi Big Brother, willst du da nicht mal mitmachen, das wäre doch richtig geil. Da hat sie gesagt, ja, das wäre so super, sie wird da auch richtig Action machen und so und das wäre so richtig ihr Ding. Und dann war sie aber noch nicht bei Promi Big Brother, sondern sie war bei, ich glaube, Ex on the Beach oder so.
Ex on the Beach,
hat sie die Staffel gedreht und da hat sie richtig Action gemacht.
Ja.
Und jetzt ist sie da bei uns eingezogen vor ein paar Tagen und am Anfang fand ich die ehrlich gesagt, also die hat mir gar nicht gefallen.
Naja, ich glaube, es war einfach ein Unterschied, ne? Wenn sie sonst immer mit heißen Typen jeden Tag Party, das ist ja das Konzept von Ex on the Beach, ne? Jeden Tag eine Party am Abend, jeden Tag sich aufhübschen, dressen und den ganzen Tag über Flirten und Drama machen.
Und über Sex reden.
Und jetzt ist es halt das Gegenteil. Jetzt gibt es halt Haferflocken, Container-Look und ich finde immer lustig, es sieht so aus, als wären ihre Wimpern noch so ein bisschen abgeklappt. Also ihre Augen sehen immer so halb zu aus, weil die Wimpern so drüber hängen. Ich glaube, das ist schon hart.
Nichts. Ja, das ist krass.
Schon nicht
da
schön.
Kriegst du ja eigentlich, wenn du, ich meine, die macht ja immer so, Paulina macht ja immer so wie eine Ready to Make oder wie heißt dieses Ding? Ready to Mate. Mhm. Wenn sie sich schminkt und dann, sie schminkt sich doch immer und dann analysiert sie doch immer diese Fernsehshows und so wie Ex on the Beach oder Temptation oder so und dann erzählt sie da was dazu. Und gut auszusehen, das ist natürlich, ich meine, sie ist die deutsche Megan Fox, muss man ehrlich
sagen. Sagst du
sag halt immer. Ist sie wirklich. Sie sieht halt auch Granate aus und wenn die dann da drinne hängt und dann ist da ja auch nichts, sage ich mal, um mal in diesem Sprachgebrauch der Dating-Shows zu bleiben, Bumstaugliches.
Das habe ich wirklich gesagt,
weil dieser Jürgen hat sogar Bums-Sendung gesagt. Das finde ich auch richtig schäbig.
Ja, dann ist das, was Bums du gerade gesagt hast, ja noch schäbiger.
Ich glaube, Paulina würde da.
Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, weiß, noch schäbiger.
Aber ich wollte es ja provokant extra sagen. Es ist ja jetzt nichts da für sie, wo ich sagen würde, hat sie auch selber gesagt, da würde sie jetzt gleich in alte Muster verfallen. So. Also Ron,
das klingt ja auch despektierlich, in alte Muster verfallen.
Naja, in Muster, die sie so vorher hatte bei Reality-Shows. Ich meine, Paulina war jetzt ja keine Klosterschwester oder
Kind. Nö, aber ich finde, sie ist einfach eine emanzipierte Frau, die genau das macht, was Typen seit Jahrhunderten machen, nämlich meinen, sie können machen, was, nee, nicht aufreißen. Einfach, wenn sie Interesse an jemandem haben, dem auch nachgehen.
Ja, finde ich ja auch in Ordnung.
Aufreißen klingt ja auch so chauvinistisch. Ich finde einfach, die sexuell befreit sind, emanzipiert sind und die einfach das machen, worauf sie Lust haben, ja, genauso wie Männer sich das auch immer rausnehmen zu machen. Und das ist auch richtig
so. Ja, kann sie ja auch. Ich finde es auch nicht verwerflich oder will es ihr vorwerfen oder so. Ich glaube halt nur, dass sie da eine Vorreiterin war und immer gesagt hat, ich mache das genauso, wie die Jungs das auch machen. Ich nehme mir das Recht auch heraus. Und das ist ja auch verdammt nochmal ihr gutes Recht. Nur da wirkte sie halt am Anfang, fand ich jetzt einfach so ein bisschen nicht deplatziert, aber sie hat irgendwie gar nicht so ihr Ding gefunden.
Ja.
Das fand ich irgendwie total schade, muss ich ehrlich
sagen. Ja, ich glaube, das war einfach, weil sie damals so eine Ramp bei uns aufgebaut hat auf der Veranstaltung. Ja. Und gesagt hat, sie macht Drama, sie wird das alles machen. Mhm. Und es ist halt nicht passiert, sondern es war eher so eine Iris Klein Show und Iris Peter Klein Show. Und ja, was heißt leider? Es war doch auch recht unterhaltsam eigentlich.
Ich fand es halt einfach einen genialen Schachzug, beide da reinzusetzen, weil es ja auch nur die einzig wahre Lösung ist. Kannst ja nicht nur einen einladen und den anderen nicht. Wir wollen ja alle, weißt du, so kannst ja nicht, das ist ja so, die gehören ja zusammen wie Pat und Patachon.
Naja, mich hat die Story damals im Dschungel schon genervt und ich habe gedacht, warum sprechen da jetzt alle drüber? Mich hat jetzt Iris Klein auch nicht interessiert, Peter Klein auch nicht.
Aber ich schwing für Iris Klein mittlerweile. Ich habe mich nochmal irgendwie so, ich habe...
Naja, du hast dein Mindset verändert, weil ich Jenny Frankhauser angeguckt habe
ja.
Und dann nochmal Jenny Frankhauser die ganze alte Geschichte aufge... Ja.
Und weißt du, was mein Mindset ein bisschen verändert hat, auch als ich gesehen habe, als sie diese Aussprache hatten, also diese Paartherapie mit Big Brother, als sie geweint hat und wirklich die von sich aus gesagt hat, ja, vielleicht habe ich wirklich was auch falsch gemacht, vielleicht habe ich überzogen oder vielleicht war das zu viel und ich weiß es nicht, so hat sie ja gesagt und hat dann geweint und sie überhaupt nicht irgendwie emotional da aufgefangen wurde von Peter. Weißt du, also nicht mal mit einem kleinen Signal, das muss ja nur ein kleines Signal sein.
Manchmal steckt man nicht drin, man weiß natürlich nicht, was sie ihm vorher schon alles gesagt und was da für Worte gefallen sind, aber unterm Strich, man kann es immer nie beurteilen. Ne? Ja. Ich selber war auch schon in Trennungen, wo ich hochemotional reagiert habe und heute mir auch denke, Alter Matthias, das ist ja Wahnsinn, aber wenn man so betrogen wird, glaube ich, dann kann das sein, dass einem die Synapsen durchbrennen. Und ich glaube, nach 20 Jahren ist das menschlich. Und wenn du es eh gewohnt bist, so medienwirksam immer alles auszutragen, ich meine, sogar ihre Töchter haben sich medienwirksam beim Tod des leiblichen Vaters von der Jenny Frankhauser öffentlich gestritten und alles ausgetragen, wo man so als normaler Mensch denkt, also das weiß ich nicht, ob man das machen würde. Das sind die halt auch gewohnt. Und das dann
ist halt so ein bisschen auch letztendlich dann das Gefühl, glaube ich, weil wenn du natürlich immer super tankst die ganze Zeit und immer ein Gaspedal ganz durchdrückst, dann kannst du nicht mal mehr einfach mit so einem alten Benziner rumdüsen oder so einem alten Diesel und ein bisschen langsamer fahren, nur, weißt du, 80, das schaffst du gar nicht. Ja. Dann du musst immer einfach, wenn du alles im, du hast nicht mehr das Gefühl für die Zwischentöne.
Ich glaube, dass es ganz schwer ist, das zu beurteilen und verurteilen vor allen Dingen, man steckt da nicht drin. Ich glaube, Iris hat eh schon so einen schlechten Ruf, weil man immer denkt, ja, die presst alle so in die Presse. Ne? Du hast selber mal erzählt, du hast sie getroffen irgendwo, da war der Benny Kickhelm oder so dabei.
Kickhelm.
Da hat sie gleich, den wollte sie dir auch gleich andrehen, um ihn zum
Pommes-Bigwasser zu bringen. Sie war so eine richtige Stage-Mom eigentlich und das fand ich irgendwie cool bei ihr, weil sie sagt, ah ja, stell dir mal hier, Benny, komm mal her, ich will dir mal Jochen mal vorstellen, na, das ist der Jochen Benny Kickhelm, kennst du noch, der war auch gewesen bei DSDS, der wäre doch immer was für Big Brother, gell? Kannst du mal nein. Und da habe ich mir gedacht, was macht sie jetzt für den? Und der Benny Kickhelm ist ein ganz super netter, nicer Typ und so. Dem war das fast schon ein bisschen peinlich, weißt du. Aber sie ist so eine Macherin. Und ich glaube, sie hat gerne die Fäden in der Hand.
Meinst du? Ich hatte das Gefühl bei euch in der Sendung, dass sie ganz gebrochen traurig war und dass sie den Peter eigentlich noch liebt. Das war so mein Eindruck.
Ja.
Ich habe so gedacht, scheiße, die mag den eigentlich noch. Wie sie wie so ein kleines Schulmädchen bei der einen Aufgabe gesagt hat, nimm den Peter, weil er ist schlau. Und sie hatte so ganz liebevollen Blick für ihn eigentlich. Und ich weiß nicht, ich manchmal habe ich nur auch so Zweifel an der ganzen Story, aber gut, das wäre schauspielerisch schon so hoch, das wäre Oscar-reif, also das kann eigentlich nicht sein, aber trotzdem finde ich diese ganze Geschichte abstrus. Ich habe mich ja nochmal in Daniela Katzenberger reingeguckt, auch bei YouTube habe ich mir ihre ersten Drehversuche angeguckt.
Ach so,
oder
das
ihre,
war ja auch Wahnsinn.
Und ich fand das spannend, weil diese Frau hatte da eine komplett andere Stimme auch noch, also schon so leicht, aber viel rauer, viel raffer, viel mehr
Straße,
um ehrlich zu sein, ja. Und dann denke ich mir, krass, und plötzlich, zwei Jahre später hat sie plötzlich diese eher piepsige Blondinenstimme, so,
Aber das ist ein
und
Phänomen.
Wie so eine, ich sag mal, wie so eine, das war, hatte fast was Komödiantisches, was sie da gemacht hat, ne? Was einstudiertes, Komödiantisches, mega unterhaltsam, ist keine Frage, mega unterhaltsam. Das war genial, was ich da gesehen habe.
Das ist ein Phänomen, das gibt es bei ganz vielen Künstlern. Das hatte Verona Poth auch, die spricht normal auch nicht immer so in der ganz hohen Stimme.
Echt, ist das so?
Ja, es war am Anfang auch so, selbst bei Michael Jackson ist es ja so, es gibt ja Interviews von dem oder so, wo der mit einer normalen Stimme redet und dann mit der Kinderstimme wieder redet. So. Und ich glaube, irgendwann merkst du halt mal, ich glaube, du switchst so in so Personalities hin und her.
Meinst du?
Ja, und du kannst das gar nicht mehr trennen und dann mal so. Und ich glaube, irgendwann mal merkst du, das kommt halt gut an. Und sie ist ja so wirklich, sie ist ja wirklich, selbst in diesem Ding gerade, was sie gemacht hat, die Insta-Story gestern, wo sie nochmal zu diesem Streit von ihrer Mutter und Vater, da war sie ja auch total klar, fand ich. Hat gar nicht so geredet die ganze Zeit. Aber was du gesehen hast, fand ich ja so geil. Der hat so, ja, ich bin halt einfach Gender dabei. Und hat sie wie die Iris eigentlich gesprochen.
Ja, die Leute, und sie hatte sowas raus, so eine Raucherstimme hatte sie da.
Und ich mach das so. Und dann Schnitt, drei Jahre später, hallo, hier ist eure Dani. Und ich wollte mal wieder gucken.
Genau, so, das stimmt,
ich
das erste.
Ich habe wieder Briefe bekommen. Ah, schöne Briefe vom Ben.
Aber unterhaltsam, lustig und so ganz bodenständig, ne, wo sie dann gesagt hat, ja, meine Jogginganzüge, woher hast du, Dani, woher hast du deine Jogginganzüge? Und sie sagt, ja, die habe ich im Internet gekauft, bei Amazon. Kosten 20 Euro, gibt es in jeder Farbe, die sind toll. Und dann irgendwie, ja, meine Schuhe sind von Aldi. Und du denkst so, ja genau, die läuft doch jetzt wahrscheinlich nur in MS und weiß ich nicht, was drum.
Ich liebe es einfach.
Und das war schon,
Die Daniela ist schon cool. Es ist halt auch eine Ikone, muss man sagen. Iconic einfach. Und die hat Fernsehgeschichte geschrieben und ich finde, die hat auch mit ihrer Schwester, mit der Jenny, ja auch diesen Move geschafft nochmal, ne? Den Plattform-Move vom Fernsehen ins Internet.
Und naja, aber jetzt kocht sie, obwohl ich immer weiß, dass sie Kochen immer gehasst hat, immer gesagt hat, Kochen ist gar
sie
nicht ihr.
Sie macht doch nur so einfache Rezepte kochen. Mit drei Zutaten und so Sachen.
Aber irgendwas braucht sie halt
Tassenkuchen,
auch.
Tassenkuchen, man braucht eine Tasse, man braucht eine Backmischung Kuchen.
Na gut, aber
und einen Ofen.
Aber das habe ich ja letztes Mal schon gesagt mit diesen Werbungen, das ist schon auch krass. Ich meine, da hat sie diese Story über die Iris gemacht und ich glaube, vorher waren 5 Storys.
Black
und
Monday und zwei Friday
fünf Storys danach waren auch wieder nur Werbung. Und dann weißt du ja, die kriegt wahrscheinlich pro Werbedeal, weiß nicht wie viel, 1000 Euro. Stimmt. Wie die das Geld da reinscheffeln. Ne?
Toll.
Das ist ja unnormal.
Und dann kann ich mir vorstellen, dass der Peter gesagt hat, er will mal aus dem Schatten der Familie heraustreten, weil der sich gedacht hat, okay, das kann ich auch, was die können.
Ja, aber da muss man Daniela auch recht geben. Sie hat gesagt, naja, so wirklich unterhaltsam ist er nicht. Wofür, warum
und
will er in
ein
die
paar
Medien?
Dann die Kamera halten.
Und das ist ja so, warum denken so viele Leute immer, sie können das. Das ist ja bei euch Moderatoren genauso. So viele denken, ach, moderieren kann ich, aber moderieren, ich habe das ja jetzt in den Jahren beobachtet und auch selber erfahren, das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder.
Halt auch,
gut, vom Teleprompter
schon und vom Teleprompter auch, aber so frei, so wie wir das mal so improvisieren und einfach nur da sein und im Moment sein und das dann auch rocken.
Du musst alleine schon fürs Reisen geboren sein. Ich habe ja gemerkt, wir sind hier angekommen von der Anfahrt und ich habe gedacht, nächsten Tag, ich könnte heute den ganzen Tag
nur liegen. Ich bin noch 2/3 der Strecke
gefahren. Ja, ich weiß, aber trotzdem dachte ich, es war alles so anstrengend, Sachen packen, bis die Hunde alle verladen sind. Ich als normaler Mensch mit einem normalen Energielevel brauchte erstmal einen Tag zu regenerieren und du bist den Tag ins Studio gefahren, hast Proben gehabt. Und da denke ich mir, das ist Wahnsinn, ihr habt auch ein anderes Energielevel.
Gut, aber jetzt hat sich das gedreht, jetzt bin ich der, sage ich mal, mehr zurücktritt und du hier alles managst.
Das stimmt,
auch gar nicht. Ja, machst schon viel. Und ich kann mich eher so ein bisschen zurücknehmen und um die Sendung kümmern.
Ja gut, aber da hatten wir ja auch ein kurzes Gespräch mal am See, wo wir
ja
beide ganz hoch emotional, wo wir beide gemerkt haben, es ist gerade total viel, wir sind hier noch nicht eingegroovt, wir haben uns hier noch nicht eingelebt, die Hunde, jeden Tag Gassi, jede
das
Nacht
bestimmt ja auch so
bis um drei wach.
Ne? So
das
wie mit
ist
Kindern
schon,
eigentlich, ne? Wenn wir jetzt zwei Babys dabei hätten oder kleine Kinder, dann müssten wir auch morgens mit denen aufstehen, Frühstück machen, dann müssen die das. Und mit den Hunden ist es ja auch so, den zwei Kackäumeln ist ja scheißegal, ob wir bis um 10 Uhr schlafen wollen. Die machen um 9 Uhr, auch wenn hier alles, wir verrammeln ja immer hier alles, es ist immer stockdunkel, so Jalousie runter, die Sonnenvorhänge noch zu, diese Sonnenschutze. Ja, und? 8.30 Uhr, ja. Weiß ich schon, wer vorm
Bett steht. Und da waren wir echt mal kurz fertig und da waren wir Gassi. Und dann, ich habe ja immer am Anfang zu dir gesagt, Jochen, wenn wir merken, es wird zu viel mit den Hunden, dann fahre ich wieder. Und ich habe mir ja extra mein ganzes Jahr den Urlaub hier aufgespart, um mit euch hier diese aufregende Zeit zu haben. Ja, weil ich ja immer, ich bin ja viel in Cuxhaven. Ich bin ja eigentlich das ganze Jahr über nur in Cuxhaven. Und ich hatte mich jetzt auch mal gefreut, wieder auf Großstadt. Und dann waren wir so Gassi und dann habe ich so gemerkt, dann habe ich zu dir gesagt, ja, wenn ich dann fahren soll, dann musst du es sagen. Und dann kam nicht von dir als Antwort gleich, ja, nee, ich will das nicht, sondern, ja, da müssen wir mal gucken. Und dann habe ich so gemerkt, okay, und dann haben wir weitergeredet und weitergeredet und ich habe dann schon gemerkt, naja, ich reg's jetzt nochmal an und sage, ich würde auch fahren. Und dann bist du plötzlich aufs Pferd aufgesprungen und hast gesagt, ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, so nach dem Motto, weil es ist schon alles viel für mich. Und dann war ich ganz geknickt und da musste ich wirklich auch hart an mir arbeiten, weil da war so mein kindliches Ich, das dann ganz traurig war und sich abgelehnt gefühlt hat und nicht hier gewollt gesehen hat, mit dem Gefühl gleichzeitig auch irgendwie, ja, nicht zu wissen, dass das nicht die Realität ist, dass du nicht mich nicht hier haben möchtest, sondern dass einfach die Situation so viel ist. Und ich habe auch zu dir in dem Gespräch gesagt, du, wir sind wichtige zwei Wochen in deinem Leben und da können wir jetzt nicht meine Gefühle oder meine Emotionen in den Vordergrund stellen. Und trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, das war wie so Stiche, ne? Und dann hast du, dann habe ich, wenn ich dann so zurückgerudert bin und gesagt habe, naja, vielleicht könnte ich ja hierbleiben, dann hast du eigentlich immer alles dafür getan, dass ich fahre, so, ne, habe ich richtig gemerkt.
Ich habe gar nichts gesagt.
Doch, das war schon so. Ja, das war schon ein bisschen so. Und dann bist du mal so, ja, aber wenn du dann fährst, dann so und so. Und dann habe ich gedacht, okay, er will wirklich, dass ich fahre. Und dann, das war ganz krass. Und da denke ich immer so, wir sind ja super offene, reflektierte Menschen. Wie machen das Paare, die nicht so offen miteinander kommunizieren können, die ihre Gefühle nicht so reflektieren können? Da gibt einfach viele, glaube ich, bei denen das so ist. Wir können das einfach, können darüber sprechen. Ich kann das dann für mich auch abspalten und denke, okay, ich bin jetzt gerade ganz emotional, aber das ist eigentlich nicht richtig, dass ich so emotional bin, weil das wird der Situation gar nicht gerecht. Aber
wie ging es denn dann weiter?
Naja, es ging dann so weiter, dass ich dir das auch gesagt habe, weil ich gesagt habe, du, ich könnte jetzt eigentlich gerade heulen. Und es war so ganz, und irgendwie saßen wir dann so im Auto und dann hast du immer so an deinem Finger rumgeknappert, habe ich gesehen. Und dann hast du irgendwann zu mir gesagt, ich möchte jetzt aber auch nicht, dass du, was hast du gesagt, dass du ganz traurig bist. Und
nein, ich habe gesagt, das fühlt sich so doof an, wie wenn man sich, wie so eine
Trennung.
Es war
so eine Trennung,
ja. Ich will das nicht, weil ich will ja mit dir hier Zeit verbringen.
Und dann habe ich irgendwie gesagt, irgendwie finde ich es total süß, dass wir nach 10 Jahren, ich saß auch im Auto, habe gedacht, Gott, das fühlt sich an wie eine Trennung. Ja, die ganze Zeit, als würden wir uns trennen. Ja. Und ich habe die ganze Zeit heulen können im Auto. Das war ganz schlimm.
Ich habe halt immer die ganze Zeit überlegt, wie wir das irgendwie cool gelöst bekommen und warum ich wirklich in dem Moment auch so ein Gefühl hatte, zu sagen, boah, das ist wirklich too much gerade alles mit den Hunden und hier. Und ich komme da viel zu kurz. Ich kann mich, ne, ich habe diese Ruhephasen gar nicht. Das läuft hier das Leben einfach so weiter. Und ich muss mich da irgendwie einklinken. Dabei habe ich Nachtschicht und dass ich, ne, so, wie kriege ich das hin? Und dann ist mir aber immer mehr klar geworden, dass ich natürlich auch nur so denke und gestresst war, weil wir ja am Anfang hier auch gleich jeden Tag diese Begutachtung mit dem Snoopy hatten, wo wir eben bei Pitstaff waren und immer dieses drum kümmern und das, wir haben halt auch so viel Action gehabt von Anfang an.
Aber es war ja,
gedacht, ach, das gruft sich aber auch ein.
Und ich hatte halt so viele Emotionen, weil ich dann auch gedacht habe, ich bin morgens, ich weiß, einen Morgen, da sind die Hunde hier aufgestanden und haben rumgestresst und dann habe ich mich schnellstens angezogen, bin rausgeschlichen, damit du bloß deinen Schlaf kriegst und war so richtig vorsichtig und hatte richtig Druck innerlich. Ich gedacht, oh Gott, das ist alles eine Katastrophe. Oh, jetzt kommt gerade Gewitter draus.
Schön.
Richtig krass. Ui. Ui, jetzt guckt da aber der Snoopy. Kennt er auch noch nicht. Jetzt sitzt er gerade ganz süß und spitz. Aber ich fand, es war für mich irgendwie wieder so ein ganz schöner Moment, dass wir wirklich nach 10 Jahren Beziehung irgendwie im Auto saßen und einfach, ist ja eigentlich schlussendlich nur darum ging, ob ich jetzt nach Hause fahre oder nicht mit den zwei Hunden und dann halt an der Nordsee ein bisschen rumhänge, anstatt hier mit dir. Und wir beide aber so total traurig dann waren, weil wir gesagt haben, oh Gott, es fühlt sich an wie eine Trennung. Und das fand ich irgendwie total sweet.
Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Es hat sich nicht richtig angefühlt, weil das, was wir jetzt machen, ist richtig. Jetzt zusammen zu sein, hier die Zeit zu
verbringen. Also darf ich jetzt bleiben?
Ja.
Das frage ich jetzt im Podcast, damit du nicht Nein sagen kannst.
Du darfst erstmal bleiben.
Nein, aber ich finde, du hattest an dem Tag auch Migräne und es war auch, es war auch viel. Ich habe das selber gespürt. Ich habe selber gedacht, wie macht der das jetzt abends noch Sendung, Live-Sendung? Da ist ja auch immer Druck drauf. Das ist ja der Wahnsinn. Und es ist ja nicht so, dass du kurz vor der Sendung dahin gefahren bist, sondern du hast dann auch lange Arbeitstage. Ich meine, du wirst dann hier um 7 abgeholt, 19 Uhr. Und das geht dann auch bis nachts um 3. Und dann, das sind einfach auch 8 Stunden am Stück, ne? Wo du 8 Stunden am Stück im Studio bist. Und dann, das ist stressig. Aber ich fand es einfach so nochmal ein total schönes Learning, oder was heißt Learning, aber einfach auch nochmal drüber nachzudenken.
Schöner Ehepaar-Moment.
Ja, und weil ich einfach auch immer wieder im Freundeskreis auch mitkriege, dass Paare bei sowas ganz viel Reibung haben, immer, ne? Mhm. Und ich so gemerkt habe, ja, das ist, glaube ich, unsere Stärke. Und ich meine, wir haben ja wirklich eine harmonische Beziehung so in den meisten Fällen. Und ich glaube, es ist so unsere Stärke, dass wir beide total...
Ja, in den meisten Fällen?
Ja, eigentlich ja immer. Ja. Aber dass wir beide so über unsere Gefühle, ja, die so auseinanderdröseln, ja, können, ne? Woher kommt jetzt gerade was? Mhm. Und dass wir beide diese Fähigkeit haben, dann zu sagen, okay, das Gefühl kommt jetzt eigentlich gerade daher, das Gefühl hat damit zu tun und das hat damit zu tun. Ich glaube, das können manche gar nicht, sondern die sagen einfach nur, ich habe dieses Gefühl und Punkt. Und dieses Gefühl ist doof. So.
Ja. Und ich finde es halt ein totales Privileg, dass ich eine Familie habe, die mitkommt und, weißt du, so, die mit dabei ist und mit denen ich das zusammen erleben kann. Klar bin ich auch manchmal in so einem Moment wie da an dem Morgen, wo, ne, einfach das Gefühl hat, kann die nicht einfach mit den Hunden da verschwinden jeden Morgen, ich muss einfach mal pennen, ich muss mich mal ausschlafen, da packe ich nicht, wie soll das weitergehen, noch 2 Wochen, weißt du, so. Und dann denke ich mir aber so, nein, weil ich wäre todtraurig, wenn ihr wieder weg wärt, weil das ist ja ein Privileg, wirklich, das ist was ganz Wertvolles. Auch ich freue mich, du warst ja immer da mit den Hunden.
Ja, nee, nicht immer ganz. Ich hab mir dieses Jahr extra mein Urlaub aufgespart.
Du warst
das
immer
war
eine
ja
Woche
krass.
Da und so,
und
dann bist
ja,
du wieder abgehauen.
Ja, und ich hatte einfach auch jetzt den Drang mal nach Großstadt einfach. Und das war einfach so. Aber ich war Melissa auch so dankbar, weil ich hatte das Melissa alles so ein bisschen erzählt. Also Melissa ist ja auch uns Co-Moderatorin von der Sendung. Und die hat dann zu dir abends gesagt, als du nach Hause gekommen bist, oh, guck mal, du hast jetzt den Matti, der liegt im Bett.
Du hast jemanden, der liegt jetzt im Bett und wartet auf dich.
Und da war ich ihr so dankbar, dass sie das gesagt hat, weil sie auch was Positives gefunden hatte und es war so, ja, das war total schön. Und ich finde jetzt seit 2 Tagen, nachdem wir das auch mal alles so kommuniziert haben, aber es war schon richtig Struggle für mich, weil ich innerlich wollte hierbleiben, wusste aber, das ist total egoistisch von mir, dass ich hierbleiben will, weil ich will diese Aufregung, ne, dieses so wie gestern, ich meine, der Calvin Klein kommt da, oder heißt Kleine, ne, Calvin Klein. Die Cora Schumachers, das ist halt auch immer Trouble, es ist aufregend. Du kriegst jeden Morgen diese E-Mails, ne, wo drin steht, was ist in der Nacht passiert, wo alles vertextet ist, ne, wo jeder Clip schon mal drin steht. Ich lese das alles, ich bin mit in diesem ganzen Strudel und ich liebe das. Und alle sind immer total dankbar. Die Kathi hat ja auch gesagt, oh, es ist so schön. Mein Highlight ist immer, wenn du noch abends kommst mit den Hunden und die Hunde sind da. Nicht wegen mir, sondern wegen den Hunden, weil die auch gut Vibrations irgendwie in diesen ganzen Kosmos, in dieses Business bringen und irgendwie Tiere da, glaube ich, so losgelöst sind von diesem ganzen Menschlichen, sage ich mal, was da so besteht.
Ja, dieses Dumme, was wir immer sagen, im Hier und Jetzt, die kümmern sich ja nicht drum, was passiert heute in der Sendung.
Ja, und wie war die Quote?
Die sind immer gleich drauf und die behandeln jeden immer gleich freundlich und das ist halt immer so ein, ich glaube, deshalb bringen die auch immer so schön Ruhe rein. Haben ja diese therapeutischen Eigenschaften.
Aha. Ja, ist so. Aber es ist auf jeden Fall war das ein krasser Moment diese Woche.
Und jetzt haben wir ja noch eine ganze Woche vor uns.
Wir haben noch länger als eine ganze Woche vor uns.
Wir haben noch richtig.
Es ist krass, ja.
Ja, schön. Dann bin ich mal gespannt, wie das alles weitergeht.
Also eigentlich wollten wir heute drüber sprechen, Hunde pro und contra Stadt, Land.
Das können wir nächstes Mal machen.
Aber das können wir nächstes Mal machen, dann sind wir auch noch eine Woche länger hier gewesen und haben vielleicht noch mehr Vergleichspunkte. Und
ob sich Snoopys Verhalten auch nochmal verändert, weil für ihn ist das ja so ein bisschen wie Desensibilisierung hier, ne? Also das ist ja so schon.
Voll, das darüber bin ich auch happy.
Das ist wichtig für ihn, dass er das wirklich jetzt mal mitbekommt, dass das normal ist, dass das nichts Besonderes ist und
Das meinst du jetzt?
Ja, wenn Fahrradfahrer an ihm vorbeifahren, Fußgänger ihn berühren beim Vorbeigehen an ihm streifen, dass das nichts, ne, so. Und er ist ja ganz unbeleckt und unbedarft und ne, so.
Ich habe ja auch wieder totale psychologische Gedanken hier mit ihm gehabt. Oh. Also, ja, weil ich...
Jetzt, da packst du jetzt am Ende auch?
Ja, weil ich gar nicht das Gefühl hier habe, dass die Leute ihn so anstarren oder in Cuxhaven habe ich manchmal das Gefühl, die Leute gehen extra und so. Und hier habe ich das Gefühl, so viele Leute laufen einfach um uns herum, lächeln ihn an oder interessieren sich gar nicht für ihn. Und ich glaube, dass ich da meine eigenen Themen wieder total übertrage, nämlich als schwuler Mann auf dem Land, wo ich auch mal das Gefühl habe, alle begutachten ein. Mhm. Stattdessen auch eben schwuler Mann in der Stadt läuft so einfach so durch. Und
wobei hier am Eigelstein, finde ich, da laufen ja auch ein paar eigentümliche Gestalten rum, die machen schon einen Bogen um ihn. Nee. Ja, habe ich schon gemerkt. Das habe ich zum Beispiel festgestellt.
Ja.
Aber vielleicht ist das dann auch nur meine Wahrnehmung.
Ja,
weil spannend. Ich denke mir so, ach guck mal, da manche, die gucken ihn dann schon an und machen zwei Schritte
zur Seite. Ich nehme das gar nicht hier so wahr. Das ist krass. Und ich denke, ich übertrage da total meinen schwuler, junger Mann.
Aber nur so finstere Gestalten, weißt du so.
Ja.
Ja, komisch. Die so denken, so hat nicht heute auch jemand zu dir gesagt, der Hund hätte ich.
Ja, das war die einzige Frau, die hat gesagt, hallo. Und ich so, ja, hallo. Ist der Hund scharf? Der hat mich so scharf angeguckt. Und ich so, okay. Ich war vollkommen irritiert. Ja,
hallo, mein Schatz, grüß dich.
Jetzt ist der Snoopy aufgestanden, ja. Irgendwie auf mein helles Hallo. Hat er total reagiert.
Ja, Mensch.
Naja, jetzt drehen wir nicht so auf.
Ja.
Also auf jeden Fall.
Werden wir noch Eindrücke schildern können nächste Woche, wie das noch hier alles weitergeht.
Ich weiß gar nicht, war die Folge heute unkoordiniert?
Nö.
Ich habe mich ja ein bisschen geärgert, dass du das vorgelesen hast, dass ich das da aufgeschrieben habe. Dann war ich sehr zurückhaltend, dass du das wieder so vorliest. Und dann brauchte ich erst mal 10 Minuten, um mich zu akklimatisieren, weil ich gedacht habe, wenn ich dir das da aufschreibe,
so heimlich,
dann würde ich es dir, dann ich würde es ja nicht dahin schreiben, wenn ich wollen würde, dass du drüber sprichst.
Du hast ja gesagt, dass wir keine Geheimnisse haben hier im Podcast.
Habe ich das gesagt?
So schaut's aus.
Naja.
Also mein Schatz, jetzt müssen wir mal
zum Kreis das geben. Oder was? Ja, naja, jetzt schauen wir mal die Woche,
der Wecker kommt,
was uns noch erwartet. Ne?
Und dann geht's zur Sendung, dann kommen wir wieder ab.
Genau.
Bleiben die heute da oder was machen wir heute?
Na, willst du den Snoopy wieder mit in die Sendung nehmen oder
nicht? Ich würde ihm heute eher mal eine Pause gönnen.
Echt?
Oder?
Aber er war gestern, hat er immer geweint und wollte unbedingt ins Studio wieder.
Aus.
Na, da wolltest du ins Studio.
Ja.
Also jetzt ist er ganz aufdringlich.
Dann habt eine schöne Zeit. In einer Woche sehen wir uns wieder.
Ja, wir freuen uns schon. Und gebt uns noch eine Bewertung.
Ja, oh, das ist das Allerwichtigste.
Gebt uns unbedingt eine Bewertung. Und erzählt euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast.
Genau.
Wir würden uns freuen. Macht Werbung für uns.
Genau, tschüss.